Eine Taufe ist immer ein ganz besonderes Ereignis. Und ich muss sagen, ich persönlich freue mich immer riesig, wenn sich so junge Leute wie ihr taufen lassen. Ich selber habe mich auch recht früh taufen lassen. Ich war ein bisschen älter als ihr, ich war 14. Aber bis heute habe ich diese Entscheidung nie bereut. Denn sie hat mein ganzes Leben neu ausgerichtet. Und sie hat mich vor vielen Dummheiten und falschen Entscheidungen bewahrt. Und wie das Leben nach der Taufe weitergeht, darüber schreibt Paulus in seinen Briefen sehr viel. Er führt das Leben eines Gläubigen aus. Und so auch in seinem Brief an die Korinther. In der Stadt Korinth hat Paulus 1,5 Jahre gelebt. In dieser Zeit hat er eine Gemeinde gegründet. Und das Besondere an dieser Stadt ist, in der Nähe von Korinth, an der Landenge, gibt es die Stadt Isthmus. Und Isthmus ist bekannt für die isthmischen Spiele. Sie finden alle 2 Jahre statt und es war ein Riesen-Event. So wie heute die Olympischen Spiele. Sportler kamen von überall, Zuschauer kamen, um dieses Event mitzuerleben. Das war der größte Wettbewerb, der berühmteste Wettbewerb in der Antike. Und es gab dort verschiedene Wettbewerbe. Einerseits sportliche, wie zum Beispiel Wettlauf, Boxen, Wagenrennen, aber auch ganz andere Wettbewerbe wie Musizieren, Rhetorik oder verschiedene Künste. Und Paulus hat dieses Event miterlebt, als er in Korinth war. Und deshalb in seinen Briefen bezieht er sich auf dieses Ereignis. In seinem Brief, ersten Brief an die Korinther, vergleicht er das Leben eines Gläubigen mit einem Wettlauf. Und ich weiß nicht, joggt jemand von euch regelmäßig? Weil jeder, der schon mal eine etwas längere Strecke gelaufen ist, also ich meine nicht nur ein kurzer Sprint, um den Bus oder den Zug zu kriegen, sondern schon ein paar Kilometer mehr. Jeder, der regelmäßig läuft, der weiß eigentlich, dass, ich sag mal, das Schwerste ist, überhaupt es anzufangen. Ja, man sagt so, seinen inneren Schweinehund überwinden, die Laufschuhe zu nehmen, endlich vor die Tür zu gehen und es dann endlich auch zu tun, loszulaufen. Und diesen Start, den habt ihr heute hier bekannt. Ihr habt bezeugt, was Jesus in eurem Leben getan hat. Dass ihr euch auf Jesus eingelassen habt. Dass ihr ihm vertraut habt. Dass ihr ihm geglaubt habt. Dass ihr Jesus euer Leben übergeben habt. Und ich bin mir sicher, ihr wärt heute nicht hier, wenn ihr nicht erlebt hättet, dass Jesus real ist. Dass er in eurem Leben wirkt. Dass er euch begleitet. Und vielleicht auch schon das ein oder andere Gebet erhört hat und euch beigestanden ist. Und das haben wir heute gefeiert. Diesen Start. Ihr seid losgelaufen. Und wie geht es nun weiter? Und darüber schreibt Paulus, ich möchte vorlesen aus 1. Korinther 1, Vers 9, 1. Korinther 1, Kapitel 9, Vers 24. Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Paulus nimmt den siegreichen Läufer als Vorbild. Und wir alle wissen das, wenn man an einem Wettbewerb teilnimmt, es gibt nur einen Gewinner. Selbst wenn es bei den Olympischen Spielen Gold, Silber und Bronze gibt, jeder weiß, der Gold hat, ist der wahre Sieger. Er erscheint in den Schlagzeilen, er kommt in die Geschichtsbücher, über den redet man, denn er hat die beste Leistung erzielt. Und dieses Prinzip oder diesen Aspekt wendet Paulus auf das Leben der Gläubigen an. Denn im nächsten Teilsatz heißt es wie folgt. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Der siegreiche Athlet ist ein Vorbild für die Gläubigen. Warum? Weil auch sie gewinnen sollen. Weil auch sie das Ziel erreichen sollen. Und es ist ganz wichtig, an dieser Stelle festzuhalten, Paulus macht hier keine Aussage über das Heil oder darüber, wie ein Mensch gerettet wird. Paulus geht es mehr darum, einen Vergleich aufzustellen. Denn die Gläubigen sollen sein wie ein siegreicher Athlet. Und was zeichnet einen siegreichen Athleten aus? Und Paulus nennt im nächsten Vers 2 Punkte. Und der erste ist, ein siegreicher Läufer geht diszipliniert voran. So heißt es im nächsten Vers. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Also ein siegreicher Läufer ist diszipliniert. Ich selber habe viele Jahre im Verein Sport gemacht und als der Moment kam, dass ich an Turnieren teilnehmen wollte, war mein Trainer ganz anders zu mir. Er war viel strenger. Er hat viel mehr von mir erwartet. Ich musste viel öfter trainieren, zu Hause noch trainieren und plötzlich musste ich auf meine Ernährung achten. Ich habe Kampfsport gemacht und sobald du eine gewisse Gewichtsklasse erreichst oder ein Gewicht erreichst, wirst du hochgestuft. Das heißt, deine Gegner sind größer und schwerer und deshalb mussten einige unbedingt ihr Gewicht halten. Einige mussten 2 Kilo abnehmen oder 1 Kilo, damit sie möglichst in der anderen Gewichtsklasse bleiben. Und so gilt es für einen Sportler, diszipliniert zu sein. Vor allem Olympioniken, die monatelang trainieren, monatelang auf ihre Ernährung achten, damit sie an dem Moment, wenn sie die Leistung brauchen, mit ihrem ganzen Körper Bestleistungen erzielen können. Ein Sportler hat einmal zu seinem Trainer gesagt, du weißt du, ich habe keine Lust mehr. Dieses ganze harte Training, weißt du, ich will auch wie die anderen mal ein paar ruhige Abende zu Hause machen. Also mich hinsetzen, eine Tüte Chips essen und ich will auch wie die anderen trinken, rauchen, essen, was ich will. Darf ich das nicht endlich auch? Und der Trainer sagt, klar, wenn du willst, darfst du das. Aber du wirst nicht mehr gewinnen können. Und das ist der Punkt. Ein siegreicher Athlet ist diszipliniert und konsequent. Und Paulus nimmt einen siegreichen Athleten als Vorbild für die Gläubigen. Denn wir müssen auch immer wieder konsequent und diszipliniert sein. Ich meine, jeder von uns, der sich zu Jesus bekennt, erlebt irgendwann Widerstand. Ja, sei es in der Schule, auf der Arbeit, im privaten Umfeld. Wenn man an Jesus glaubt, wenn man betet, wenn man zur Gemeinde geht, man wird belächelt, vielleicht sogar ausgelacht, ausgegrenzt oder angefeindet. Und da geht es darum, standhaft zu sein, an Jesus festzuhalten, trotzdem sich zu Jesus zu bekennen. In der Schule ist es so, es ist immer die Versuchung, bei einer Klausur zu fuschen. Ich meine, einige Lehrer machen es einem so einfach, die passen gar nicht auf. Und ja, durch so einen Spickzettel kann man sich vielleicht die eine oder andere Aufgabe retten. Aber dann konsequent zu sein, zu sagen, nein, ich weiß aus der Bibel, es ist Betrug. Es ist nicht richtig. Und dann so diszipliniert zu sein und zu sagen, bei der nächsten Klausur setze ich mich ein paar Tage früher hin, nicht erst am Abend davor. Und lerne, damit ich diese Spickzettel nicht brauche. Im Teenager, im Jugendalter ist es plötzlich super cool, dass alle sich betrinken und rauchen. Und auch da heißt es wieder, konsequent zu sein. Zu sagen, nein, ich mache da nicht mit. Oder so konsequent zu sein und zu sagen, nach einem Bier, nach einem Cocktail ist Schluss. Das reicht, weil ich aus der Bibel weiß, es ist unbiblisch, sich zu betrinken. Weil ich dann Sachen mache, für die ich mich später schäme. Sachen, die ich im nüchternen Zustand nie tun würde. Sachen, für ja, die mein ganzes Leben zerstören können sogar. Ich hatte viele in meiner Stufe, die haben sich zum Gespött gemacht, weil sie Dinge getan haben, an die sich noch nicht mal erinnert haben. Und erst von anderen erfahren haben, was sie alles angestellt haben. Und das zeichnet einen siegreichen Sportler aus. Er ist konsequent, er ist diszipliniert, er bleibt auf seinem Weg. Und er trainiert diszipliniert. Ich habe mal von einem erfolgreichen Sportler gehört, es ist die Herausforderung, das Training zu einer Routine zu machen. Natürlich, am Anfang ist es schwer, man muss sich jeden Tag wieder neu vornehmen, Sport zu machen, zum Beispiel laufen zu gehen und jeden Tag ist es wieder neu eine Überwindung. Aber er sagt, irgendwann kommt der Punkt, dass der Sport ganz natürlich zu deinem Alltag gehört und du gar nicht mehr drüber nachdenkst. Und das ist auch für uns Gläubige wichtig, dass wir das Bibellesen, das Gebet, die Gemeindeveranstaltungen zu einer Routine machen. Und eine Routine meine ich nicht, dass wir sie abhaken und sagen, okay, ich habe es gemacht. Sondern mit Routine meine ich, dass sie fest zu unserem Alltag gehören, dass wir, wenn wir es einmal vergessen, dass uns etwas fehlt, dass wir es vermissen, dass es selbstverständlich jeden Tag zu unserem Leben gehört. Und warum ist es keine Routine, die man einfach nur abhakt? Weil das Bibellesen enorm wichtig ist. Hier erfahren wir, was Gott für uns getan hat, wie groß Gott ist, wer Gott ist, was Gott für uns vorbereitet hat, was er von uns erwartet. Durch die Bibel redet Gott zu uns. Das Gebet ist wichtig, weil wir mit Gott in Beziehung stehen. Es ist die Möglichkeit, wie wir auftanken können. Gott unsere Sorgen, Gott unsere Nöte abgeben können, aber auch Gott um Hilfe bitten können. Ihn loben, ihn preisen können, mit Gott in Kontakt zu stehen. Und die Gemeindeveranstaltungen sind wichtig, weil wenn wir hier hinkommen, sehen wir, auf diesem Lauf sind wir nicht alleine. Schaut euch um. Ja, wir sind viele, wir laufen alle gemeinsam. Hier findet man Leute, die einen unterstützen, die für einen beten, die Vorbilder für einen sind. Und so kannst auch du ein Vorbild für die anderen sein, für die anderen beten, die anderen mittragen, vor allem auch Junge im Glauben, Neugetaufte zu unterstützen. Und das macht einen siegreichen Läufer aus. Er ist konsequent und er ist diszipliniert, aber nicht, weil er muss und weil es ein Zwang ist. Nein, weil er gewinnen möchte. Und genauso, deshalb ist ein Gläubiger diszipliniert und konsequent, nicht weil er muss, sondern weil er sein Ziel erreichen möchte. Und das ist das zweite Merkmal eines siegreichen Läufers. Er hat das Ziel vor Augen. Und das ist der letzte Teilsatz in diesem Abschnitt. Die Athleten tun es, also die ganzen Disziplinen und das Training, für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Was motiviert einen Sportler, monatelang zu trainieren? Was motiviert einen Sportler, seinen Körper monatelang bis an die Grenzen zu bringen? Es ist das hier. Eine Trophäe in der Hand zu haben und zu wissen, ich bin der Beste. Ich habe es geschafft. Ich habe das Ziel erreicht. Und wenn man so Woche für Woche trainiert und irgendwann keine Lust mehr hat, dann erinnert man sich, was man eigentlich erreichen möchte. Was ist mein Ziel? Und das gibt einem Sportler wieder neuen Ansporn durchzuhalten, die nächsten Wochen wieder Gas zu geben und immer wieder zu denken, wofür ich das eigentlich mache. Das Ziel zu erreichen. Und genau das gilt auch für uns Gläubige. Von mir zu Hause bis meine Gemeinde in Köln sind es 20 Kilometer. Es war mal ein schöner sonniger Tag und ich dachte mir, ich nutze mal den schönen Tag aus. Ich habe meine Inliner genommen und bin zur Gemeinde gefahren. Es war anstrengend, aber es war gut. Als ich angekommen bin, habe ich auf die Uhr geguckt und ich war total zufrieden. Gute Zeit, ich habe es durchgehalten. Und als die anderen beeindruckt waren, dass ich die ganze Strecke mit Inliner gekommen bin, war es auch gut fürs Ego. Und aber eins habe ich vergessen. Ja, einige Stunden später, die Jugendstunde war vorbei. Draußen war es dunkel geworden, es ist kühler geworden. Und mir ist aufgefallen, ich muss noch wieder nach Hause. Mit Inlinern. Und die letzten 20 Kilometer habe ich schon den Oberschenkel gemerkt und ich habe mich auf den Weg gemacht und es war so anstrengend. Es war so mühselig, ich wollte nicht mehr. Und ich habe überlegt, soll ich per Anhalter fahren? Soll ich jemanden anrufen, der mich abholen soll? Ich konnte einfach nicht mehr. Und dann kam eine Stelle, wo sich alles verändert hat. Ich sah ein helles Licht am Himmel. Es war das Bayerkreuz. Das Leverkusener Bayerkreuz. Und das bedeutet, Leverkusen ist in Sicht und Leverkusen bedeutet, ich bin fast zu Hause. Natürlich, im Kopf wusste ich, ich muss jetzt noch 8 bis 10 Kilometer fahren, aber das Bayerkreuz war in Sicht. Das Ziel war nah, es war greifbar und es hat mir Mut geschenkt und noch die letzten Kilometer durchzuhalten. Ich werde das nie wieder machen, aber ich habe es geschafft. Und genau das ist so wichtig, sowohl für einen Sportler als auch für uns, die wir an Jesus glauben, sich immer wieder das Ziel vor Augen führen. Wo möchte ich hin? Wo geht meine Reise hin? Was steht mir vor Augen? Wofür tue ich es? Und immer wieder auch dadurch zu verstehen, die ganze Mühe, die lohnt sich. Und Paulus macht einen ganz deutlichen Unterschied zwischen den Sportlern und den Gläubigen. Die Sportler tun es für einen vergänglichen Siegeskranz. Ja, wenn man damals gewonnen hat, man hat so aus Fichte einen Kranz bekommen, wie man ihn von Julius Caesar kennt. Und von Weihnachten weiß jeder, irgendwann fällt das Ding auseinander. Und auch wenn man so einen Pokal bekommt, ja, irgendwann ist er nicht mehr so interessant. Er verstaubt, er landet irgendwo in der Kiste im Keller und man holt ihn nur noch für eine Predigt raus. Und er ist nicht mehr so relevant, er fängt sogar schon an zu rosten. Und irgendwann, man selber ist auch nicht mehr in Form, man schafft nicht mehr die Leistung von damals. Man wird nicht mehr bejubelt, es gibt neue, die bessere Rekorde aufgestellt haben. Dieses Ziel ist verpufft. Und Paulus sagt, wir Gläubige haben eine viel bessere Perspektive. Uns erwartet ein unvergänglicher Siegeskranz. Das bedeutet, Gott wird uns belohnen. Wir werden das ewige Leben bekommen. Eine Ewigkeit mit Gott zusammen zu sein. Ich muss sagen, in meiner Teenagerzeit war für mich das gar keine Motivation. Von der Gemeinde hatte man irgendwie das Bild, ja, der Himmel ist eine goldene Stadt, das ist ja ganz schön. Und dann steht man da zusammen und lobt und betet Gott den ganzen Tag an. Und ich weiß, ich kann nicht singen. Und dachte man, so spannend klingt das gar nicht. Irgendwie freut man sich, aber man hatte diesen inneren Konflikt. Und dann hat ein Dozent ein Beispiel erzählt, was mir neuen Blickwinkel geschenkt hat. Er hat mit seiner kleinen Tochter über den Himmel gesprochen. Und die Tochter fragt ihn, du Papa, werden im Himmel auch Tiere sein? Er war ein bisschen überrascht, überlegt und sagt, ich glaube, das Kind hatte auch ein Haustier, sagen wir einfach mal ein Kaninchen. Er sagt, ja, im Himmel werden Tiere sein und auch dein Kaninchen werden wir da sehen. Und dann fragt das Kind, und Papa, wird es da im Himmel auch Eis geben? Ja, sagt er, das leckerste Eis, das du je gegessen hast. Und das Kind hat sich gefreut. Und wir Studenten saßen da und dachten, was hat der für eine Bibelübersetzung, dass er zu solchen Ergebnissen kommt. Und hat uns erklärt, dass er seiner Tochter, wenn sie größer ist, das Prinzip erklären wird. Und uns hat er es erklärt. Für seine Tochter war in dem Moment die Anwesenheit von Tieren und dass sie ein Eis essen kann, die größte Sehnsucht. Und er sagt, das Prinzip ist, wenn wir im Himmel sind, werden wir keine Sehnsüchte mehr haben. Wir werden zufrieden sein, wir werden ankommen und sagen, es ist perfekt. Ich möchte nicht woanders hin. Ich wünsche mir nichts anderes, als hier zu sein. Es ist der perfekteste Ort, den man sich vorstellen kann. Ein Ort ohne Hunger, ohne Leid, ohne Krankheit, ohne Trauer, ohne Tod. Alles, was schlecht ist, ist weg. Ein Ort des Friedens. Ein Ort der Harmonie. Und Jesus sagt, wir werden auferstehen wie er. Und wenn man sich die Auferstehungsberichte anschaut, die Jünger haben Jesus erkannt. Sie haben mit ihm gesprochen, sie waren mit ihm unterwegs, sie haben mit ihm gegessen. Und das heißt, wir werden dort Gemeinschaft mit den Gläubigen haben, mit Jesus haben, das Abendmahl feiern und natürlich auch Gott loben und Lieder singen, für alle anderen, außer für mich wahrscheinlich interessant. Es wird der Ort sein der unaufhörlichen Freude, des unaufhörlichen Glücks. Ein Ort, den die Bibel gibt immer nur Bruchteile, weil das die Ewigkeit so herrlich ist, dass man sie gar nicht wirklich in Worte fassen kann. Und wir haben immer nur kleine Stücke, die uns zeigen sollen, wie herrlich es sein wird. Und das ist unser Ziel. Das erwartet uns, darauf geht unser Leben hin, wenn wir an Jesus glauben. Und ich finde, das ist die beste Motivation, dran zu bleiben, konsequent zu sein und vor allem auch durchzuhalten, Jesus zu dienen und sich sein ganzes Leben ihm hinzugeben. Ich möchte euch motivieren, gerade auch euch, es wird immer Phasen geben, wo es wieder schwieriger wird. Aber dann sich immer wieder das Ziel vor Augen zu rufen. Was wartet eigentlich auf mich? Die Herrlichkeit Gottes. Und dafür lohnt sich jede Strapazen und sogar Leid auf sich zu nehmen und zu ertragen, weil man weiß, ein unvergänglicher Siegeskranz wartet auf uns. Amen.